Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat keines Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. So, in dem Sinne heute mal ein doppeltes Willkommen. Wir sind hier bei Glück auf und wenn ich wir sage, sind wir tatsächlich wir, weil ich habe heute einen Podcast bei mir im Studio. Bei mir ist der Danny Werns. Viele kennen ihn von LinkedIn. Wer ihn nicht kennt, sollte bei LinkedIn auf jeden Fall mal sein Profil anschauen. Ja, Danny, ich habe mal ein bisschen in seine Vita geschaut, kommt ursprünglich aus dem Pott, ist da mal in Bayern gewesen, in München, hat da studiert, hat auch viele, viele Jahre im Bereich Recruiting gearbeitet und ist dann irgendwann so vor anderthalb Jahren im Sales gelandet, erst als BDA und bis jetzt seit 2 Monaten, glaube ich, Account Executive bei Unfuck Sales. Ist das so halbwegs richtig?
Ist halbwegs richtig, seit März, glaube ich, seit April, 5 Monate. Wobei ich sagen muss, im Sales bin ich ein bisschen früher gelandet,
mit 18
im Werkstudium. Das ist Recruitment Consultant, ist quasi die englische Bezeichnung für Personalberater. Ja. Da habe ich beides gemacht. Da habe ich sowohl die Kandidaten quasi rangeholt an die Unternehmen, aber habe auch meine eigenen Aufträge reingeholt. Dementsprechend habe ich meinen ersten Cold Call mit 18 gemacht. Oder meine ersten Cold Callings und die gingen auch gut ab. Da musste ich mir viel anhören. Zum Beispiel, lern mal was Ordentliches.
Ist das der Grund? Weil ich habe auch das in deiner Vita gesehen. Du hast eine IHK-Prüfung zum Versicherungsfachmann. Hing das auch damit zusammen oder war das ein ganz anderes? Okay.
Nee, das war 2 Jahre, das war 2 Jahre B2C-Vertrieb.
Okay.
Im Versicherungsbereich. Das habe ich auch gemacht.
Neben dem Studium oder?
So im Studium rein geschnuppert.
Ja.
Und kurz nach dem Studium eingestiegen.
Okay. Da haben wir tatsächlich auch was gemeinsam, weil meine erste Vertriebsstation endete auch quasi mit einem Vertriebsfachmann BWV, damals mit der BWV-Prüfung. Und ist aber schon ein paar Jahre älter oder länger her. Da habe ich die Kaltakquise gelernt. Aber ehe wir jetzt über Vertriebliches reden, du kommst ja ursprünglich aus dem Pott. Ja, von der anderen Seite. Ich komme ja aus Duisburg gebürtig, du kommst aus Dortmund, das ist ja die andere Ecke. Jetzt sag mir doch mal, du weißt, ich stelle mal gerne 1, 2 Pott-Fragen. Was bedeutet der Pott für dich heute noch?
Ja, Heimat, auf jeden Fall. Das waren so die Anfänge, ne? Bin ich in den Kindergarten gegangen, in Dortmund war das. In die Grundschule, auf die weiterführende Schule, hab da immer noch den Großteil oder einen sehr großen Teil von meinem Freundeskreis.
Ja.
Der hat sich Gott sei Dank nicht zerschossen. Witzigerweise fahren wir alle zusammen im Oktober nach Dublin, weil einer von meinen Freunden jetzt bei Google angefangen hat.
Mega. Da.
Und ich bin leider zu selten im Ruhrpott, weil meine Eltern auch nicht mehr wohnen, mein Bruder auch nicht. Die sind auch alle nach München.
Okay. Aber
wenn ich da bin, dann fahre ich über die B1, fahre rein und weiß, ich fühle mich einfach wohl. Ich mag die Leute, ich mag den Menschenschlag. Ja. Nicht nur in Dortmund, sondern auch im Ruhrpott allgemein. Weil es halt es ist sehr ehrlich, es ist sehr direkt, so eine Malocha-Mentalität.
Ja.
Es ist einfach immer noch irgendwo meine Heimat dann auch.
Und ich kann total nachvollziehen, was du meinst, auch wenn ich selber eine kürzere Station hatte, wo ich mal weg war. Ich war mal so ein halbes Jahr in Bremen, mal so ein halbes Jahr in Leipzig, ein bisschen was länger in Nürnberg auch. Und für mich war es echt immer so, wenn man Nürnberg von der anderen Seite kam, sobald man so ein bisschen kurz hinter Köln die ersten Sachen gesehen hat, die sowas von NRW hatten oder eben von der anderen Seite tatsächlich aus dem Einlauf, ich bin wieder da. Das ist wie Westernhagen singen, ne? Bin wieder hier in meinem Revier. Das ist
Ab 7 geht's bei mir los.
Ab Siegen, ja.
Da fahre ich mit dem Auto und ich weiß gar nicht, das ist so eine Art Berg oder was das ist. Ich weiß gar nicht, ob Siegen ist. Ich glaube, ich bin Siegen. Und dann fährst du so ein Stück den Berg runter.
Du fährst von Göll, du fährst von, wo wohnst du nochmal?
München. Ich weiß gar nicht, welche Ecke das ist, wenn du vom Süden kommst. Es geht ab einem Bild im Kopf.
Ja, über Kasseler Berge da hinten.
Ja, genau. Da geht es so runter Und immer, wenn ich dieses Bild im Kopf habe, weiß ich, ah, okay, jetzt bin ich,
ja,
bin ich quasi in meiner Heimat. Zu Hause ist, wo meine Familie ist, muss ich sagen,
ja,
aber auf jeden Fall in meiner Heimat.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich verstehe total, was du meinst. Kannst total nachvollziehen. Und noch eine Frage zum Pott, weil ja, die ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, gerade wenn jemand einen Bezug hierhin hat. Was sind so die Vorurteile, die du vielleicht auch schon mal hörst, vielleicht heute noch mitkriegst, weil du ja aus dem Pott kommst, wo du sagst, boah, hör mal, diese Vorurteile, die gehen mir am meisten am Senkel, weil die sind eigentlich vorne und hinten völlig falsch.
Ja, vor allem in München wurde ich am Anfang immer ein bisschen damit konfrontiert, dass Leute aus dem Ruhrpott asozial sind.
Okay.
Ein bisschen Asi, habe ich dann immer gehört. Also gar nicht auf mich bezogen, sondern als Klischee.
Ja.
So finde ich jetzt nicht. Also direkt schon.
Ja, ja.
Aber ich finde, alle natürlich nicht, aber der Großteil hat schon das Herz am rechten Fleck.
Ja.
Und man ist halt direkt, ja, man sagt halt, was man denkt. Und ich glaube, das ist irgendwo schon ein Klischee, was zutrifft, aber ist eher was Positives, also zumindest aus meiner Sicht.
Sehe ich total genauso. Das ist auch was ich tatsächlich oft höre. Ja, für viele ist so diese direkte Art des Ruhrgebietlers verbunden mit unserem, wenn wir richtig in Rage sind, nicht immer gerade sehr elitär klingendem Dialekt. Ja, der seinen Ursprung hat. Im 19. Jahrhundert hast du viele polnische Gastarbeiter gehabt, die hier hinkamen, in der Industrie gearbeitet haben. So, und durch dieses Polnische ist das Harte quasi in unseren Dialekt reingekommen. Das ist ja dann, ne? Ich meine, die Bollern, also soll jetzt kein Bashing sein, ja, als Joanna Gibser das mal hört. Ja, aber die Bollern reden hier manchmal schon etwas härter als wir. Ja, das ist ja, Popolski-Show gibt es ja auch hier, witzigerweise, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Comedy. Okay, komm, lass uns ein bisschen über Vertrieb reden. Ich verstehe euch manchmal nicht. Ja, ich bin jetzt, du bist jetzt ein paar Jahre im Vertrieb. Ich bin 28 Jahre im Vertrieb im Januar und ich denke manchmal, wenn ich die jungen Wilden so höre, dann denke ich, boah, was erzählen die da? Wenn ich dann irgendwie mal anfange zu googeln, denke ich, ja, okay, das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir damals auch gemacht haben. Wir haben nämlich auch irgendein englisches Zeugs genommen für Sachen, wo unsere Vorgenerationen schon nicht Bescheid wussten. Aber natürlich für so einen klassischen, ich sag mal, Außendienst da, viel auf der Straße vielleicht sogar, die sich zum Teil heute dann sogar noch mit Tools wie Teams und sowas schwer tun, ist so ein SaaS-Vertrieb, ja, du bist ja, ja gut, Software as a Service, Unfuck Sales macht ja was anderes, ne? Oder, da reden wir gleich noch kurz drüber. Aber ist ja diese SaaS-Branche so ein bisschen schwer zu greifen. Das für mich manchmal echt so, als hätte ich da eine Wand zwischen, eigentlich machen alle Vertrieb und die reden aneinander vorbei. Und wenn man da irgendwie mal so einen Translator drüber packen würde, wie auf der Enterprise, dann würdest du feststellen, eigentlich meinen die das Gleiche. Habe ich oft das Gefühl.
Ich glaube, das hat weniger was mit dem Alter zu tun, sondern wirklich mehr mit der Branche.
Okay.
Weil du im SaaS hast du natürlich super viele amerikanische Unternehmen, die halt ihre KPIs, Key Performance Indicators, auch schon wieder so ein Wort, das ist schon geläufiger, kennst du hundertprozentig, aber
Ich kenne KPIs, glaub das mal.
Das glaube ich dir, dass du kennst, wirklich. Ja, das ist wahrscheinlich in- und auswendig. Ja. Und immer mit viel Druck. Nee, aber das ist der Klassiker, ne? Die bringen halt ihre Kennzahlen rüber und ihre ganzen Frameworks, ihre Schablonen. Und
ja,
im Deutschen haben wir ja schon die Angewohnheit, dann auch englische Wörter zu übernehmen. Und ich glaube, wir haben es halt einfach übernommen in der Branche. Und da die Branche so US-amerikanisch-UK-lastig ist, ist es einfach, glaube ich zumindest, ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber ist meine Theorie dahinter, ist es einfach so ein bisschen rübergeschwappt und auch deutsche Softwarefirmen haben sich einfach die Wörter geschnappt und einfach übernommen. Aber
okay,
es ist nichts Wildes dahinter. Also zum Beispiel, wenn wir uns Stellenbeschreibungen angucken, Sales Development Representative ist im Grunde genommen jemand, der Inbound-Anfragen abarbeitet, wenn du es ganz hart trennst. Ein BDR, Business Development Representative, ist jemand, der nach außen geht und Vertrieb macht, also nach außen
gerichtet,
Outbound macht. In der deutschen SaaS-Welt ist SDR und BDR eigentlich ein Synonym. Und dann hast du einen Account Executive, der macht das Deal Closing. Das wäre halt, glaube ich, in den meisten Branchen wäre es einfach Setter und Closer als Begriff. Und dann hast du halt noch Customer Success. Ich glaube, der gängige Begriff wäre Key Account Manager in anderen Branchen. Und dann hast du einfach ein paar Synonyme und am Ende des Tages ist es sowieso sehr ähnlich.
Ja, aber du hast schon tatsächlich da die relativ, ich sag mal, was eine Philosophie ist, ne? Eine relativ starre Trennung zwischen, ich nenne es mal einfach demjenigen, der die Anbahnung macht und dem, ich nenne es mal einfach Closer, oder dem das tatsächliche Gespräch für Verkaufsgespräch, nenne ich es mal einfach, respektive auch dann später in die Betreuung geht, ne? Weil das hast du ja, ich sag mal, Deutschland hast du ja sehr, sehr viel noch. Ein paar Unternehmen haben es früher mal so gemacht, das waren aber eher so die verschrieenen Direktvertriebler, die haben dann so Leute an die Türe gejagt, um Termin zu knallen. Ja, und dann ist einer hinterhergegangen und hat dann für sich die Haustür, das Garagentor oder sowas irgendwie verkauft. Oder andere Beratungsdinge. Aber ansonsten hier ist ja sehr, sehr stark immer so ein Fokus auf die eierlegende Wollmilchsau. Nach dem Motto, dein Gebiet, deine Regeln, das heißt, du machst alles vom Neukundenprojekt, was irgendwo bei dir reinkommt, bis auch, wenn du wenig zu tun hast, die Neukundengewinnung, über auch die Betreuung des Kunden und, und. Also sehr, sehr stark, wirklich, zumindest wird auch in Außendienstsachen, diese eierlegende Wollmilchsau gesucht, was aus meiner Sicht tatsächlich ein Fehler ist. Da finde ich diese strenge Trennung nach dem amerikanischen Prinzip besser, weil ich der Meinung bin, dass jeder eigentlich irgendwo eine bestimmte Qualität hat. Also aus meiner Sicht gibt es wenige Leute, die wirklich sehr, sehr gut sind, sowohl in der Akquise, also wirklich in der echten Kaltakquise meine ich jetzt auch, also nicht nur ein Warmlied aufgreifen, sondern wirklich von vornherein sich durchfressen, bis hin auch einen Kunden zu closen, bis ihn aber auch noch zu betreuen. Ja, also gerade den Teil der Betreuung, also 1 und 2 würde ich sogar noch zusammenpassen. Ich glaube, das passt bei euch ja auch, weil jemand ja so ein bisschen vom SDR-BDA zum AI werden kann. Aber wenn es dann so um Betreuung geht, ist das ja wieder zum Teil eine andere Aufgabe. Und ich sehe es einfach so, dass so ein Betreuungstyp ein ganz anderer Typ eigentlich ist, als derjenige, der auch sagt, so jetzt machen wir mal den Sack zu.
Sehe ich genauso. Also okay. Ich kann es auch da aus der Personalberatung sprechen. In der Personalberatung hast du die Kaltakquise gemacht, du hast den Kandidaten gefunden, du hast dann die Stelle besetzt, du hast dann aber Folgegeschäft mit dem Kunden gemacht. Da warst du irgendwie alles in einem auch. Und da habe ich oft gesehen, dass Leute gescheitert sind, erstmal generell in der Akquise sich Projekte zu holen.
Ja.
Und da nicht gut drin waren. Oder du hast andere Leute gehabt, die waren halt sehr gut genau in der Projektbeschaffung, aber sehr schlecht, Kandidaten zu finden. Mhm. Dann hast du andere Leute gehabt, die waren herausragend gut irgendwie in diesem Beziehungsaufbau, so einen Kunden über eine längere Zeit aufzubauen und auszubauen. Aber da hat es wieder an einer anderen Stelle gehapert, also wieder entweder Neukundenakquise oder an den Kandidaten dann. Also ich glaube, okay. Je komplexer so eine Geschichte im Allgemeinen wird, desto größer wird das Skillset und desto größer ein Skillset wird, desto weniger Leute können den Job halt wirklich gut.
Mhm. Okay, verstehe ich soweit. Siehst du das das war jetzt ja sehr, sehr stark auf die Personalberatung bezogen, siehst du das in diesem SAS fällt genauso oder wo ist da beispielsweise der Service? Gibt es überhaupt einen Vertrieb, der Service macht oder sagt man so ab dem Punkt eigentlich relativ egal, Kunde ist gewonnen, jetzt hat er ja seine Software, die nächsten Steps machen hier eigentlich, was weiß ich, wenn was ist, eine IT-Abteilung, Leute, die eigentlich mit dem Vertrieb selber gar nichts mehr zu tun haben, ja, aus meiner Sicht hat eigentlich jeder, der mit Kunden kommuniziert, mit Vertrieb zu tun im engeren Sinne oder ist Unternehmensrepräsentant, wie läuft das da eigentlich?
Das kommt auf die Firma drauf an. Ganz klassisch, okay. So diese Schablonenfirma und da gibt es überall Ausnahmen und Mischformen und alles, aber so ganz klassisch hast du halt, wenn ich mir so eine Sales-Orga angucke, oder keine Sales-Orga, sondern eher eine Orga, die am Kunden ist, sagen wir mal, der Erstkontakt kommt über einen SDA, der macht den ersten Termin, der guckt, passt der Kunde überhaupt zu uns und qualifiziert demnach gewissen Frameworks, wie zum Beispiel Punt, Band, kann ich auch später darauf eingehen.
Ja, bitte.
Mache ich. Wenn die dann grünen Haken dran setzen, ne, und sagen, okay, das passt, dann übernimmt im Regelfall der Account Executive, der im Grunde genommen eine Demo gibt, der ich sag mal, als Projektmanager fungiert, der unterschiedliche Leute in dem Unternehmen an den Tisch holt. Du kannst dir ja vorstellen, wenn eine Software eingeführt wird, dass da nicht nur eine Person entscheidet, weil du hast den oftmals den Geschäftsführer mit drin. Nehmen wir mal jetzt eine HR-Software. Dann hast du den Head of HR drin, du hast einen CFO drin, du hast vielleicht jemanden drin, der mit der Software operativ arbeitet. Du hast so ein Buy-in-Komitee von, ich habe letztens eine Statistik gesehen von Gartner, von bis zu 11 Personen mittlerweile.
Okay.
Und dieser Account Executive orchestriert das Ganze und bringt dann eben den Deal über die Bühne, indem er halt verschiedene Türen aufmacht intern und so weiter und so fort. Da gibt es auch Frameworks, Medic, Medpick und so weiter und so fort. Kann man nicht auch drauf eingehen. Was es dann ist, das ist eher so ein Spiegel, wo mein Deal steht. Und wenn der Kunde dann abgeschlossen wird, geht der in so ein Operations-Team rein, wird ongeboardet und landet dann irgendwann bei den Customer Success Managern, die dann im Grunde genommen dafür zuständig sind, den Kunden zu betreuen und die Upsells und Cross-Sells zu machen. Und da gibt es natürlich auch je nach Unternehmensphase, werden sich unterschiedliche Kennzahlen in den Unternehmen generell angeguckt. Ja, wenn ein Unternehmen überhaupt keine Kunden hat oder wenige Kunden hat, gerade erst am Markt ist, gucken natürlich, wie viele Kunden bekomme ich rein, wie schnell geht das. Und vielleicht bei Unternehmen, die einen anderen Fokus setzen einfach, woran es liegt, sei mal dahingestellt, gucken die vielleicht, okay, wie stark ist die Retention, also wie lange bleiben denn die Unternehmen, die wir reingeholt haben, auch bei uns. Weil das natürlich sehr wichtig ist, weil im Softwarebereich bekommst du ja monatlich Geld. Ja, das kennst du ja jetzt zum Beispiel von der Subscription, die du gemacht hast für das Tool jetzt hier, was wir gerade aufnehmen, und damit rechnen die natürlich. Und wenn du jetzt natürlich Akquisekosten hast, die unendlich hoch sind, und dein Kunde bleibt nur 2 Monate, dann hast du am Ende immer noch Geld verbrannt. Deswegen ist im Softwarebereich dieser Punkt Customer Success Management unfassbar wichtig, aus meiner Sicht.
Okay. Nee, macht letztendlich logischerweise Sinn, logisch, weil du hast du bei diesen Software-Sachen irgendwie so eine Mindestvertragsdauer, Vertragsdauer ist 1 Jahr oder 2 Jahre, dass man, nehmen wir die Analogie zur Versicherung, ja, wenn wir mal beide zurückdenken, ja, es war ja so, wenn du so eine Haftpflicht hattest oder so eine Unfallversicherung, ja, so ein Leben sollte ja auf Lebenszeit sein, in Anführungsstrichen, aber so eine Unfallhaftpflicht, was weiß ich, war ja immer zumindest auf 1 Jahr abgeschlossen oder sowas, ist das auch so eine Sache im Software? Da sagt man da wirklich, hey, wie jetzt hier bei unserem Programm, mit dem wir gerade aufnehmen, was ja Trial and Error ist, ne? Das könnte ich ja jeden Monat wieder rausschmeißen.
Kommt aufs Unternehmen drauf an, auch so ein bisschen darauf an, ob sich das Unternehmen das leisten kann. Mhm. Wenn du jetzt komplett neu am Markt bist, dann wird auch viel damit gearbeitet, dass du einen Free Trial bekommst, kannst das 3 Monate ausprobieren und danach monatlich kündigen, weil es natürlich sehr, sehr kundenfreundlich ist, sage ich mal, weil kaum Risiko dabei ist. Wenn du jetzt LinkedIn bist, wo du eine Plattform hast und quasi keinen Konkurrenten hast, oder Microsoft oder Google, da kann ich mir vorstellen, dass die Verträge ein bisschen anders aussehen. Bei LinkedIn weiß ich es ja. Da hast du Monatsverträge, die entweder sehr teuer sind, oder du hast einen Jahresvertrag, der ein bisschen günstiger ist. Da ist von und bis gehen da die Modelle natürlich. Und das waren jetzt die Verträge für mich selbst, die ich selber abgeschlossen habe, für meinen Account. Das sind jetzt nicht die Verträge, die bei den Unternehmen rumgeistern. Die kenne ich jetzt nicht, aber könnte mir vorstellen, dass das da ähnlich ist.
Ja, okay, verstehe ich. Jetzt hast du gerade eine ganze Menge Fremdwörter gebraucht. Die habe ich irgendwie, die habe ich vielleicht mal irgendwo gehört oder gelesen, aber glaube ich dann schon wieder verdrängt. Was war das?
Ich habe mir gedacht, also im Grunde genommen habe ich einfach mal angerissen, ein Qualifizierungsframework, anhand deren man im Vorfeld erkennen kann oder in den ersten Kundengesprächen erkennen kann, ob das jetzt ein Kunde ist, wo was entstehen kann, sage ich mal.
Okay.
Ist einfach mal Punt genannt, aber das wirst du kennen, wenn ich dir das sage, das ist Pain. Also gibt es da überhaupt irgendwas? Authority, wer ist da im Buying-Komitee? Need.
Also okay, ist jetzt also kein Programm oder irgendwie sowas, sondern einfach,
Und T ist die Timeline. Genau, ja. also gibt es jetzt irgendwas in der Zukunft, was das komplette Unternehmen zerschießt,
ja.
Wenn die nichts ändern, übersetzt. So, und anhand dessen kann man natürlich gucken, wie viele Ressourcen packen wir da rein. Das ist alles, wenn man das, für mich war es übrigens genauso, weil ich ja auch nicht nativ aus der Softwarebranche komme. Ich habe auch gedacht, so was reden die da den ganzen Tag? Ja. Wenn du da einmal dir das angeguckt hast und es vielleicht einmal gemacht hast und das einmal nachrecherchiert hast, dann ist es vor allem für jemanden, der 30 Jahre im Vertrieb ist wie du, wirst du denken so, kenne ich doch.
Ach, der Scheiß ist das.
Ja,
warum
genau,
warum sagt er das nicht gleich? Ja, ja,
warum mennst du die Kacke so?
Ja, genau. Alter Wein in neuen Schläuchen, ne? Oder alter Wein in englischen Schläuchen oder sowas.
Ja, nein, so. Es ist nichts Sinnes, wirklich.
Ja, aber wie gesagt, bei manchen Dingen fragt man sich auch, also ich persönlich frage mich auch, ey, ist ein Playbook mehr als ein Leitfaden? Kommt da noch ein bisschen was zu? Oder Leitfaden klingt halt einerseits altmodisch, ein bisschen nach Dirk Kräuter. Jetzt, ich will jetzt kein Kräuter-Bashing machen, wobei ich das eigentlich gerne mache, weil ich finde, der hat Potenzial verloren. Nein, ich vielleicht einfach der Meinung bin, dass dieser Vertriebstyp einfach mittlerweile out ist. Das ist aber ein anderes Thema, wo wir vielleicht gleich auch noch zukommen. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Die verstehe ich. Letztendlich, ich sage mal, ein Qualifizierungsding, macht das überhaupt noch Sinn, hier anzugreifen? Wo ist da ein Schmerzpunkt? Ich sage mal, wer sind, auch wenn ich das richtig verstanden habe, wir würden nicht sagen, der Buyer Persona, sondern wer ist mein Buyer Committee? Wen muss ich mit berücksichtigen? Wer ist da in dem Sinne auch mein persönlicher Ansprechpartner? Wen muss ich reinholen? Aber welche, ja, ich nenne es immer gerne grauen Eminenzen, gibt es noch im Hintergrund, die irgendwo am Prozess beteiligt sind, die ich aber vielleicht niemals zu sehen kriege. Und wie gehe ich in der Gesamtkommunikation damit um, dass die auch die Informationen bekommen, die, ich sag mal, ungefiltert wichtig sind und nicht über irgendeine stille Post, weil das ist ja das Problem dabei, ne? Wenn die Leute mit den Mitarbeitern, die mein Ansprechpartner sind, im Briefing sind, ja, und die kriegen natürlich von dem nur so ein bisschen als Sekundärquelle mit, was ich sage, oder welche Infos liegen, dann kann ja da schon mal stille Post entstehen. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich persönlich mache es mir immer sehr gerne so, relativ früh alle Infos mit dem Budgetangebot schon mal rauszuhauen, damit auch wirklich, weil so ein Budgetangebot wird weitergeleitet. Ja, Infos, die telefonisch kommen oder mal kurz per Mail, werden meistens ziemlich gefiltert, mit einem subjektiven Auge weitergegeben und kommen dann oft nicht immer beim Empfänger richtig an. Wie früh gebt ihr, ich sag mal, Fakten schon raus?
Ja, kommt auf den Deal drauf irgendwie an. Das ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich.
Okay.
Was wir versuchen immer zu machen, ist uns einen Champion zu bauen. Das ist im Grunde genommen, also das, was du gerade beschrieben hast, diese eine Person, die für dich intern, wenn du in den Meetings nicht da bist, wo die grauen Eminenzen kommen und alles besprechen, ein Eigeninteresse hat, deine Software oder dein Produkt durchzusetzen und dann quasi sich für dich einsetzt und für dein Unternehmen einsetzt. Das nennen wir einfach Champion. Der Person haben wir einfach einen Namen gegeben. Das ist nichts anderes, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Und der geben wir natürlich alles mit an die Hand, was die Person braucht. Wenn du natürlich auf C-Level-Ebene sprichst mit Geschäftsführern und dann ist natürlich wichtig, dass sie einen Return on Investment sehen oder sehen, was kostet es, nichts zu tun, also Cost of Inactivity. Dann bist du auf einmal in solchen Themen drin. Und was wir versuchen in jedem Deal oder was wir auch in jedem Deal brauchen eigentlich, ist jemanden, der halt intern Türen öffnet, das Ganze ein bisschen vorantreibt. Weil wenn du den nicht hast, dann wird es sehr, sehr schwierig, da überhaupt irgendwas über die Bühne zu bringen.
Ja, ja, euer Champion ist das, ich nenne das immer einen Verbündeten letztendlich.
Siehst du?
Weil den brauchst du. Ja, ich sag's ja, ich habe es ja vorhin schon geahnt, ich glaube, wir werden am Ende des Tages feststellen, dass wir über viele Dinge reden, die ziemlich ähnlich sind, nur halt irgendwie in einer anderen Sprache. Ne?
Ja.
Jetzt habe ich es vorhin auch schon gesagt, wir lassen uns mal einen kurzen Cut hier machen, weil ich möchte jetzt doch nochmal wissen, was macht ihr jetzt eigentlich genau bei Unfuck Sales? Weil da bist du jetzt ja in einer Account Executive Rolle. Eine Rolle, genau. Was macht ihr da ganz genau?
Also wenn wir grüne Spielwiese haben bei einem Kunden, dann gucken wir uns die Vertriebsprozesse an, schauen da, macht das alles Sinn, kann man da was ändern? Wenn wir dann die Prozesse mit dem Kunden definiert haben, dann packen wir das in das richtige Tech-Stack rein, also quasi in die richtigen IT-Systeme. Und wenn das passt, dann heißt das noch lange nicht, dass deine Vertriebler erfolgreich sind, weil die können dann meistens immer noch nicht telefonieren. Dann trainieren wir halt das Team.
Ja? Okay.
Und genau, das ist so, in dem Dreieck bewegt sich das immer. Und ich ganz persönlich jetzt bin voll im Cold Calling drin. Das ist so ein Thema, da gucke ich mir unterschiedliche KPIs am Anfang an. Anhand der KPIs kann ich halt ableiten, ist es bei den, ich gucke mir die einzelnen Seller an.
Ja.
Ist es bei dem Seller A, ist es ein Mindset-Thema? Warum macht er zu wenige Anwahlen? Mhm. Vielleicht sehen wir, dass alle Seller genug Anwahlen machen, aber irgendwie keinen Entscheidungsträger erreichen. Dann haben wir ein Problem mit der Datenqualität. Das wäre dann wieder so in Richtung Tech. Ne? Mhm. Das wäre dann so der Bereich. Oder wir sehen, okay, die bekommen die Möglichkeit, der Opener sitzt, die bekommen die Möglichkeit zu pitchen, aber fliegen dann aus dem System raus. Ja, liegt es am Pitch, haben die keine gute Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung. Dann gucke ich mir an, wie viele Gespräche über 3 Minuten machen die, weil das ist erst ein richtiges Gespräch, das ist eine Konversation. Ja, das bedeutet, die kommen da irgendwie rein und so weiter und so fort. Da gucke ich mir unterschiedliche Sachen an. Und anhand der Sachen schaue ich mir halt an, sehe ich ein Muster im Team. Ja, dann stecke ich mir, wenn das ein 10-köpfiges Team ist und 4 Personen machen gar keine Anrufe, dann haben die Angst davor, dann stecke ich die in einen Topf und arbeite mit denen.
Ja.
Dann hast du noch 6 übrig. Von den 6 haben 3 irgendwie das Thema, dass die zwar in die Gespräche kommen, aber keine Termine legen. Dann haben wir wahrscheinlich ein Closing-Thema in dem Telefonat. Dann hast du noch andere 3, die legen Termine, aber die No-Show-Rate ist so gottlos schlecht, dass da keiner auftaucht. Dann weißt du, die haben zu viel gepusht und haben eigentlich den Pain überhaupt gar nicht rausgearbeitet. Also das sind dann Sachen,
Die
leite ich ab. Das geht dann ins Detail ein bisschen rein. Und dementsprechend schauen wir halt, dass wir dann die einzelnen Vertriebler besser machen.
Ja, okay. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist Account Executive, aber eigentlich machst du selber keinen Vertrieb oder holst du selber auch Projekte rein? Oder ist deine primäre Aufgabe eher, ich nenne es mal, das ist ja so ein Training-Coaching-Job, was du da machst?
Ja, bei mir ist das ist eine kleine Besonderheit. Also es gibt bei den Account Executive gibt es die Full Cycle Account Executives.
Ja.
Die holen sich ihre eigenen Deals und schließen die auch selber ab. Das ist mein Job. Plus in dem spezifischen Fall, den ich gerade beschrieben habe, mache ich auch noch das Fulfillment quasi. Also ich trainiere dann selber, weil das quasi mein Daily Doing ist. Ist das jetzt ein Kunde, der ein anderes Thema hat in einem Bereich, der sehr technisch wird oder sehr strategisch oder sehr prozessual, dann gebe ich den halt bei uns intern ab an Morten. Dann kann er sich drum kümmern. Dann habe ich immer noch quasi bis zum Vertragsabschluss alles begleitet.
Ja.
Und dann übernimmt wer anderes.
Ja, genau. Okay. Du hast gerade 2, 3 Dinge gesagt, da wollte ich gleich nochmal nachfragen, aber eins will ich an der Stelle kurz tun. Liebe Hörer, falls ihr es noch nicht wisst, der Danny ist übrigens auch Co-Host des Unfuck Sales Podcasts, also hier auch eine Empfehlung, falls ihr ihn noch nicht kennt, Unfuck Sales, einfach das U weglassen, dann kommt es irgendwie sauber raus. Dann findet ihr auch den Podcast, der Danny und sein Chef, der Morten, die haben auch immer coole Themen, auch coole Interviewpartner. Also insofern lohnt sich auch das da mal reinzuhören. So, Werbung Ende.
Danke dir, Andreas.
Stark. Du hast 2 Dinge gesagt, die will ich auf jeden Fall einmal kurz im Hinterkopf halten. Das eine Stichwort war nämlich Mindset, was du gerade genannt hast. Und das andere Thema habe ich jetzt tatsächlich, weil ich mich am Mindset festgehalten habe, dann schon wieder vergessen, aber da komme ich mit Sicherheit. Ach ja, genau, pushen. Pushy sein. Mindset. Ich lese ja viel bei LinkedIn und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ganz kurz so in Direct Messages. Ich lese ja viel bei LinkedIn, dass ja über Tools geschrieben wird, eben wie gesagt, gerade natürlich in der Branche, welche Tools und. Was ich aber tatsächlich vermisse oder wo ich auch immer wieder denke, hey, die älteren Vertriebler reden über für mich Basics, psychologische Sachen, Kommunikation, Umgang mit dem anderen. Und die Jungen, ja, oder Jüngeren, da wird immer viel über Tools geredet. Und ich frage mich ganz einfach, hey, ist dieses Kommunikationsding so komplett in der zweiten Reihe, weil die Tools einfach viel übernehmen und es um andere Sachen geht? Ist das old-fashioned oder ist das einfach so, es wird so zwischengestreut? Ja, gut, Mindset, Motivation, Disziplin war von dir letztens auch ein Thema, aber bei manchen Sachen so über Kommunikation, Kommunikationsebenen, da kriege ich von dir, aber auch von anderen schon mal so ein Feedback wie, boah, ey, war ein toller Post, hat bei mir was, wo ich so denke, okay, für mich eigentlich Basics. Wie ist denn das? Ist das so ein bisschen tatsächlich weniger? Oder ist das so eine persönliche Sache?
Also, ganz persönliche Meinung von mir ist, dass, also ich würde mir einen Vertriebler anschauen und würde die einzelnen Aufgaben, die der hat, runterbrechen.
Okay.
Ja, das würde ich mal machen. Wenn ich mir jetzt, reden wir von jemandem, der SDA ist oder Setter meinetwegen, der jetzt mit Closing nichts zu tun hat, dann würde ich mir die Aufgaben angucken, die er den ganzen Tag hat. Ziel wäre ja, Termine zu legen. Dementsprechend musst du halt telefonieren können, musst gute E-Mails schreiben, vielleicht auf Events gehen, über LinkedIn verkaufen. Das sind eigentlich 4 Kanäle, bei denen es zur Kommunikation geht. Schriftlich oder mündlich, bei Messen auf Leute zugehen, ist sogar okay. Eine Persona.
Ja.
Das bedeutet, diese Basics der Kommunikation musst du auf jeden Fall beherrschen. Jetzt kommt natürlich technische Geschichten kommen dazu. Es kommt natürlich dazu, wenn wir mal Messen außen vor lassen, wir nehmen LinkedIn, E-Mail und Telefon, dann wäre es natürlich super, wenn du 3 Kanäle hast, die du kombinieren kannst.
Ja.
Grundsätzlich. Dann bist du schon beim ersten Ding, okay, wenn ich jetzt heute einen Anruf mache, dann mache ich morgen eine E-Mail und dann mache ich vielleicht nochmal einen Anruf, so wie behalte ich die Übersicht. Dann bist du schon beim Tool Kampagnen-Tool, weil da hast du eine Task in deinem Kalender. Da siehst du, okay, heute mache ich die Anrufe, morgen kommen E-Mails und so weiter und so fort. Kannst du vordefinieren.
Ja.
Da bist du wieder, das verschwimmt dann wieder, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, weißt du was, ich will jetzt einfach mal nur telefonieren, warum auch immer, würde ich jetzt keinem empfehlen, aber du nimmst jetzt nur das Telefon, dann bist du beim Thema Datengrundlage, wie sind meine Telefonnummern? Dann hast du Unternehmen wie Calltime, bei denen du halt siehst, wann jemand online ist und ja. Kannst deine Antwortrate erhöhen, dann bist du wieder bei der Technik drin. Also ich glaube, die Kommunikation im Grunde genommen ist die absolute Grundlage und die geht es ja sowieso nicht. Und diese ganzen Techniksachen drumherum, die machen dir natürlich das Leben ein bisschen einfacher und lassen sich effizient arbeiten.
Ja, was ich meinte ist, wie gesagt, früher war es echt so ein geiler, heißer Scheiß, zu sagen, jetzt machen wir ein Kommunikationstraining. Ja, da gibt es ja sogar Satirefilme bei YouTube, wenn du willst. Ja, dann wurde dann eben wirklich, wurden solche NLP-Sachen dann irgendwie genommen. Nach dem Motto, hey, achte genau drauf, ist das ein Typ, der eher visuell spricht? Ja, das heißt, hat der viel Formulierungen wie, das sieht für mich gut aus, da werfe ich mal ein Auge drauf und. Oder ist das so ein Typ, der so ein Gefühlsding hat wie, ah, da habe ich ein gutes Gefühl bei oder ach ja, das fühlt sich gut an, ja, oder ah, da wird mir ganz warm ums Herz, etc. pp. Das ist früher sehr, sehr stark trainiert worden, weil man gesagt hat, so, wir können den Leuten das, wenn die das trainieren, regelmäßig üben, ist wie eine Übungssache, dann geht das in deren Kommunikation über. Ob manipulativ oder nicht, anderes Thema. Und dann gibt es ja Menschen, die immer sagen, ach komm, weißt du was, das ist ein Vertriebstool, aber Vertrieb, ja, kann man ein bisschen lernen, aber eigentlich entweder kannst du mit Menschen oder nicht, du kannst zuhören oder nicht und dich auf den anderen einlassen. Das ist alles ein bisschen überspitzt, so tief müssen wir es nicht runterbrechen. Weil jetzt einfach am Beispiel der Kommunikation, ja, plus Fragetechniken, da bin ich auch der Meinung, der von meinem früher sagte, wer fragt, der führt, das ist auch mittlerweile überholt, weil es einfach ja in die falsche Richtung geht. Aber wie ist sowas? Sowas wird aber heute eigentlich nicht mehr so in Vertriebstrainings gemacht oder in eurem Bereich oder auch so ein bisschen schon.
Boah, also ich glaube bei den guten Unternehmen schon, ehrlich gesagt.
Ja.
Vielleicht heißt es jetzt nicht mehr Diskmodell zum Beispiel mit den Farben. Es wird ein bisschen anders gemacht. Was man halt, was ich viel sehe und wo ich ein absoluter Fan davon bin, ist Personas zu definieren. Im Grunde genommen einen CEO, einen CFO, whatever, hat folgende KPIs, die er selber erfüllen muss, damit er einen guten Job hat. Dementsprechend hat er diese Tätigkeiten, dementsprechend hat er diese Sorgen und Nöte. Und das kannst du bis ins Private reinmachen. Ich gebe dir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Das habe ich vom Ruven Kramer geklaut.
Ja.
Den kennst du, glaube ich, auch, ne?
Kenne ich auch, ja.
Ja, richtig geiler Typ. Der hat es so gut beschrieben. Er hat gesagt, ey, wenn ich jetzt, blöd gesagt, der, ich weiß gar nicht, welchen Namen er genannt hat, ich nenne die einfach mal Iris. Wenn ich jetzt der Iris sage, mit meiner Finanzsoftware arbeitest du viel kosteneffizienter und viel schneller, dann interessiert dir das in erster Linie nicht, weil die halt ihren Ablauf hat. Ja. Wenn du der Iris aber sagst, so, hey, pass auf, Iris, du bist jetzt 60, du möchtest ja eigentlich in Teilzeit gehen und mit meiner Software machst du deine Arbeit doppelt so schnell und sparst dir die Hälfte der Zeit, deswegen kannst du endlich in Teilzeit gehen, dann hast du auf einmal hast du sie voll abgeholt. Ja. Das ist ja auch Kommunikation. Ne? Und
genau.
So gehst du schon vor, auf jeden Fall. Dementsprechend, okay, glaube ich, ist immer noch die absolute Grundlage.
Ja, das ist, da sind wir natürlich, ich gucke gerade auf die Uhr und denke, ey, wir könnten hier noch stundenlang quatschen. Wir sind jetzt
wir können auch überziehen, wenn du willst.
Wir haben auch noch Zeit. Wir haben auch noch Zeit.
Wir können auch eine Stunde draus machen und dann machst du Folge 1 und 2. Also ich habe nach hinten raus, habe ich jetzt.
Du, alles gut, wir machen jetzt noch ein bisschen was. Übrigens, ich schneide das alles nicht raus, was wir gerade quatschen. Ne? Nein, aber du hast es ja genau erkannt. Also das ist ja auch so ein bisschen, da bist du wirklich in dem alten Vertrieb wie früher, da wurde viel mit Fakten ja natürlich irgendwie erzählt und du musst, aus meiner Sicht, musst du nicht nur eine Lösung bringen, sondern die Lösung noch weiter aufbrechen zum Nutzen. Das ist das, was aus meiner Sicht oft ein Fehler ist. Und genau das Beispiel von dir ist nämlich so ein Nutzending. Ja, die Lösung wäre, hör mal, ihr spart Zeit, interessiert aber die meisten nämlich tatsächlich nicht, sondern welchen Nutzen hat entweder die Person selber, mein Verbündeter, welchen Nutzen hat mein Verbündeter und welchen Nutzen kann mein Verbündeter, ja, oder mein Champion letztendlich dann den anderen weitergeben. Ja, das muss ja nicht der gleiche Nutzen sein. Für Iris ist es der Nutzen, jawohl, sie kann sich endlich auf ihre Teilzeit vorbereiten. Für den Arbeitgeber ist es vielleicht der Nutzen, ach guck mal, ja, wir sparen die Hälfte vom Gehalt von Iris und können danach nämlich auch irgendeinen draufsetzen, der nur noch die Hälfte an Zeit braucht. Das heißt, wir sparen monatlich, ja, wenn Iris vielleicht nach so vielen Berufsjahren halbwegs gut verdient ist, dann sagen sie vielleicht auch, guck mal, wenn wir eine halbe Iris sparen, dann sparen wir mit Lohnnebenkosten 3.000 Euro im Monat, das sind wir eben 36.000 im Jahr. Ja. Für eine Lösung, die vielleicht 4.000 im Jahr kostet, um jetzt einfach mal Hausnummer zu nennen. Ja, das ist ein gutes Investment. Zweiter Faktor, was du gerade gesagt hast, wenn Leute zu pushy sind. Ich selber komme aus einer Zeit, die, gut, zeitlich glaube ich, war es ziemlich parallel zum Wolf of Wall Street, ja, vielleicht ein bisschen früher, aber ich komme eben aus einer Zeit, wo auch so Typen, ja, ich nenne sie jetzt mal wieder wie ein Kräuter, wie ein Limbeck und so weiter, ihren Vertrieb angefangen haben, so langsam aber sicher aus dem Vertrieb ins Coaching, ins Training rüberzugehen. Ich komme aus einer Zeit, wo Sätze geprägt wurden wie Kunden kaufen nur von Siegern. Ja, Kunden kaufen nur von Siegern. Tschakka! Ja, Adler, der Tschakka-Mann war auch zu meiner Zeit. Tschakka, du schaffst es, ja? Kannst du über glühende Kohle kannst du laufen. Ich bin so geprägt, ja. Und wenn ich drüber nachdenke, als ich so in meinen ersten Vertrieben war, die Leute, die da waren, die wir genommen haben, das waren irgendwie alle welche, dagegen bin ich sogar zum Teil noch leise. Ja, weil wir wirklich nur so Pushy-Typen hatten. Ja, wir wollten nach vorne, das hieß, wir wollen was bewegen. Sowas habe ich erlebt bis so circa 2010, 15 rum. Und dann hatte ich das Gefühl, ich glaube, weil es eben auch eine Veränderung bei den Entscheidern gab, hängt aber mit Sicherheit auch damit zusammen, dass es generell eine Entscheidung, was Stichwort Work-Life-Balance, auch bei gesagt, Ruhe am Arbeitsplatz betrifft. Weil wenn ich dich jetzt mal so sehe, du bist genau das Gegenteil von so einem Pushy-Typen. Ja, und machst deinen Job ja ziemlich gut. Und ich kenne ja auch eine Menge andere. Ich war ja auch schon mal bei so einer SDA, bei einem SDA-Meeting, bei einem Dinner, wo ich auch einige Führungskräfte aus dem SAS-Bereich kennengelernt habe. Da war keiner so ein, also schon Leute, die wussten, was sie wollten. Ja, das darf man nicht miteinander verwechseln. Schon Leute mit einer Dynamik, aber da war keiner so richtig pushy dabei. Ja, der dann noch die nächste Schublade rausgeholt hat, aus der Abteilung, verkaufen Sie mir diesen Stift, oder die nächste rhetorische Finte, um den Kunden irgendwie um den Finger zu wickeln. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Oder wie siehst du das? Sind pushy Typen, also wenn heute einer pushy ist, richtig pushy, hat der noch eine Chance im Vertrieb?
Ah, was ist pushy, ne? Also das ist ja so ein bisschen, oder das Gespräch hat ja den Lauf jetzt so genommen, weil ich auf eine KPI eingegangen bin.
Ja,
Vielleicht
und auf
beschreibe
deinen
ich die noch ein bisschen
Coaching-Ansatz,
mehr.
ne?
Genau. Also die KPI, die ich damit gemeint habe, die nenne ich die Show Rate. Das ist im Grunde
Okay.
genommen, wie viel Prozent der Meetings, die ich buche, finden auch wirklich statt.
Ja.
Wenn 0 bis 65% stattfinden, das ist schlecht. Bei so 66 bis 75% bist du mittelmäßig. Wenn 76 bis 90% stattfinden, bist du gut, bist du in einem guten Bereich. Und ich sage aber auch, wenn über 90% stattfinden, bist du nicht pushy genug.
Ja, okay, aber du hattest pushy, ich glaube, ich weiß nicht, ob du pushy gesagt hast oder ob das Wort von mir jetzt kam. Du hast von Leuten gesprochen am Telefon, wenn die zu sehr, habe ich jetzt mit pushy gemeint. Ja, wenn die zu sehr mit zu viel, ja, wenn die overpacen. Hast du irgendwo, wo du vorhin von deinem
Genau
Anfang-Sales?
das meinte ich.
Ja,
Ähm,
okay.
wenn ich nehme ich, wenn ich nehme, nehme mal an, du bist im Cold Call
Ja.
und der legt jetzt halt 10 Termine. Aber 0 bis 65% der Termine finden überhaupt gar nicht statt.
Ja.
Dann hat er natürlich, ja, der hat gepusht und hat den auf Termin gelegt und alles geil und so und ja, super. Aber wenn die da nicht auftauchen, hat er ja eigentlich den Kunden verloren, verbrannt und der einzige Ausweg aus dem Call war zu sagen, ja, leg mich auf Termin und ich tauche eh nicht auf.
Genau,
Ist
der
natürlich
Kunde
nicht
hatte die
gut.
Schnauze voll und hat gesagt, ey, weißt du
Ganz
was, der Typ
genau.
geht mir so am Sack und nach jedem Nein holt der noch, ja, dieses berühmte Nein ist keine Antwort oder noch ein Impuls
Genau.
nötig, ne? Na,
Ja,
und dann
genau.
holt er noch einen raus, bis er
Ja.
dann endlich sein Ja hat, statt zu
Ja, dann
sagen,
bist du, genau, dann bist du einfach zu pushy. So,
hm?
dann, das kann
Okay.
ich an deinen Zahlen sehen. Ich gucke mir deine Zahlen an und sehe, okay, von den Terminen, die du gelegt hast, wie viele tauchen wirklich auf? Wenn zu viele nicht auftauchen, weiß ich, du hast zu sehr gepusht oder hast irgendeine Kacke reingelegt oder hast, dann gehe ich auf jeden Fall rein und schaue mir an, woran hat es gelegen.
Ja.
Aber meistens hast du zu sehr gepusht. Wenn jetzt von den Terminen, die du legst, so, ich sag mal 76 bis 90, 75 bis 90% auftauchen, ist ja sehr, sehr gesund. Das ist ja
Ja.
ein gesunder Wert. Das sind ja 3/4, ne? Plus, wenn ich aber sehe, dass irgendwie 100% auftauchen, dann hast du wahrscheinlich 2, 3, 4 Kunden verloren, die du hättest auf Termin legen können. Also so eine
Okay.
gewisse kleine No-Show-Rate ist schon wichtig und so eine gewisse Pushiness ist ja auch gar nicht schlimm. Ich rede jetzt, wenn wir von Pushy sprechen, rede ich nicht von, mach keine Einwandbehandlung, mach keine Vorwandbehandlung. Das ist ja sowieso die Grundlage. Na, aus meiner Sicht, ich habe selten einen Termin gelegt, wo ich nicht mindestens 3 Einwände behandelt habe, um ehrlich zu sein. Ja. Also in einer gewissen Weise ist es auch pushy vom Mindset her, aber es ist nicht dieses, ich sag mal, ein bisschen stumpfe, oh, ich drehe den jetzt und biege den auf Termin, weil das macht ja keinen Sinn. Ich will ja nicht Leute in meinen Funnel reinpacken, bei denen ich im Vorhinein weiß, dass mir der Funnel hinten raus zerschossen wird,
Ja.
weil die eigentlich gar nicht kaufen können wollen und auch gar nicht der richtige Kunde sind. Ich gehe ja in die Kaltakquise rein, mit dem Hintergedanken, ich habe irgendwas bei dir gesehen, was mich dazu veranlasst, die Hypothese aufzustellen, dass du passt, dass wir zusammenpassen. Aber ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich ja gar nicht. Ja, das finde ich ja in dem
Ja.
Gespräch raus. Ja, und klar, dann hast du am Anfang die ganzen Vorwände, kein Bock mit dir zu sprechen und so weiter und so fort. Und wenn wir das aber mal überwunden sind und wirklich bei Einwänden sind, wo es wirklich darum geht zu gucken, ist das jetzt wirklich ein Blocker oder ist das ein Blocker in dem Kopf der Person, mit der du sprichst, dann bist du ja schon im Qualifizieren, Disqualifizieren. Und das ist ja gut. Ich disqualifiziere auch super viele Leute raus. Ja, wenn ich sehe, die passen vom Firmenmodell nicht zu uns. Ja, zum Beispiel B2C. Ja, ist mir mal durchgerutscht. Das war eine Software im B2C-Bereich. Habe
Ja.
ich, da habe ich ein bisschen in der Vorrecherche ein bisschen ist mir halt durchgerutscht. Ja, dann habe ich mit dem gesprochen. Habe ich noch nie gemacht. Was soll ich dem jetzt im B2C-Bereich ein Cold Calling Training verkaufen? Sofort disqualifiziert. Macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja auch
Nee.
okay dann. Ne? Das ist es halt, ne?
Okay. Nee, dann habe ich das soweit verstanden. Dann hatten wir hier tatsächlich, sag mal, das Wort pushy ein bisschen anders in der Definition. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen in diesen, ja, wie man früher so sagte, ne, der Terrier-Vertrieb und sowas. Das war jetzt
Ja,
so
ist auch gut.
meine Assoziation. Ja, das geht nicht mehr, ne?
Ja, nee, nee.
Also dieses, sehr, wenn das heute dann noch auf bestimmten Veranstaltungen, ja, gepusht wird in dem Sinne, halte ich das für total daneben, ne? Ich würde Folgendes tatsächlich vorschlagen. Wir machen eine zweite Session, aber nicht jetzt und wir cutten
Okay.
auch nicht, sondern wir machen die
Nice.
tatsächlich irgendwann richtig ein zweites Mal, wo wir uns nochmal weiter unterhalten über ein paar andere Themen. Aber bevor wir zum Ende kommen, zwei Dinge gibt's noch. Die erste gab's, die erste ist schon Ritual, ja, ist quasi mein drittes Interview. Aber du darfst mir eine Frage stellen, wo ich irgendwas zu entweder kurz oder schnell antworten soll.
Weißt du, wir haben so viel über die, so über so Kennzahlen bei uns in der Softwareindustrie gesprochen. Immer das Gefühl, dass das von außen so aussieht, wie wenn das so super glitzert und alles so toll ist und irgendwie alles so fancy ist. Mhm. Dabei glaube ich, dass ihr jetzt bei euch im technischen Vertrieb, das ist ja wirklich technisch, was ihr macht, das ist ja keine Software, sondern das ist ja wirklich also hochkomplex Maschinenbau.
Investitionsgüter, genau. Ja. Technische Investitionsgüter.
Mich würde es interessieren, was man aus deiner Sicht bei euch aus der Branche generell lernen kann, nicht für die Softwareindustrie, sondern allgemein für den Vertrieb, was euch auszeichnet, weil ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr kompliziert sein kann auch.
Ich glaube, du kannst ein paar Dinge bei uns lernen. Gute Frage, echt. Das Erste, was du lernen kannst, ist, glaube ich, Resilienz, weil man muss sich bei uns über eins im Klaren sein. Es kann schon mal sein, aufgrund der Projektzyklen, die wir haben, dass man mal echt einen Monat hat, wo am Ende des Monats eine Null steht. Null. Für einen Vertriebler, für den Kopf eines Vertrieblers echt immer scheiße, wenn da eine Null steht. Kann auch sein, dass der zweite Monat in Folge auch irgendwie so, wenn man ja die Jahreszielerfüllung nimmt und das da mal auf den 12. Lohn rechnet, dann auch noch daneben ist. Wo in anderen Branchen schon irgendwie eine rote Lampe oder eine gelbe angehen würde, man sagt immer, wir müssen uns mal unterhalten. Und in Monat 3 passiert vielleicht irgendetwas, was dafür sorgt, dass du nach 3 Monaten schon vielleicht das Halbjahr erfüllt hast. Oder tatsächlich zumindest das Vierteljahr. Das heißt, du hast hier eine ganz andere, also ich kenne ja selber auch den Direktvertrieb, den schnell drehenden Vertrieb. Und als ich im technischen Vertrieb gelandet bin, das war vor 10 Jahren, nee, vor 11 mittlerweile, nach 15 Jahren in den anderen Dingen, war das für mich erstmal, ja, ey, da hatte ich plötzlich einen Monat, da passierte nichts. Und ich dachte so, scheiße, du kriegst demnächst hier deine Fleppen so ungefähr, ne? War aber letztendlich nicht so, weil das eben total anders funktioniert und weil du ganz andere Zyklen hast. Das, denke ich, kann man da definitiv lernen. Und das Zweite, auch ganz Wichtige, die meisten, die bei uns scheitern, aus meiner Sicht sind Leute, die aus der Technik kommen. Es ist ein komplexer technischer Vertrieb. Wir haben viel mit Technikern zu tun. Ja, wir haben mit Maschinenbauern zu tun, aber wir haben ganz eben oft auch mit den Leuten zu tun, die so eine Anlage bedienen, die vielleicht als Betriebsleiter, vielleicht als Projektmanager so eine Anlage planen, denen es um Renditen und so weiter geht. Die interessiert auch das Feature-Fucking nicht. Die wollen nämlich am Ende des Tages einfach nur wissen, was ist für mich vielleicht die beste Kennzeichnungsdruck, Laser, wie auch immer Lösung. Was ist vielleicht der Vorteil im Vergleich zu einer Wettbewerbslösung? Wie kann ich das und das Problem, was ich aktuell habe, noch anders gelöst kriegen? Ja, es interessiert mal unter uns kaum jemanden, ob so ein Drucker ja mit einem Druckpunkt von 62 μ seine Tinte rausschweißt. Ja, oder wie viel Pixel eine Kamera hat, die ich hinter Drucker setze. Wenn ich dem aber sage, weißt du was, wir machen Folgendes, wir haben festgestellt in eurer Produktion, ihr habt so und so viel Prozent Ausschuss, weil eure Produktionsanlage, ja, was weiß ich, die Folie über das Produkt nicht richtig drüber zieht, deshalb ist der Druck nicht sauber drauf. So, und dieser Ausschuss bedeutet aber, dass leider, weil ihr es vorher nicht ausgelesen kriegt, vom Supermarkt ein ganzer LKW wieder zurückkommt. Das heißt, wir haben einen Schaden im Jahr von so und so viel 1.000 Euro. Lass uns doch einfach eine Kamera dahinter setzen, die kostet euch einmal ungefähr, was weiß ich, ich nenne meine Hausnummer 10.000 Euro. Das heißt, auf einen Lebenszyklus von 10 Jahren reden wir über vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro im West im Vergleich zu potenziell 500.000 Schaden, die ihr in dem Zeitraum habt. Worüber reden wir? Aber auf die Idee muss ich dann beispielsweise auch kommen. Das heißt, ich muss hier genauso auch sein Pain und sowas erarbeiten und nicht einfach nur sagen, ja, komm, hier technisch mit Maschinenbauern, okay, aber deshalb, ich selber bin ja auch kein Techniker und wie gesagt, ein Großteil der Kollegen kommen gar nicht außer Technik selber aus, müssen nicht aus dem Ingenieurbereich, vielleicht aus anderen halbtechnischen Sachen, aber letztendlich geht's darum. Guck mal, wir sind hier beide Brillenträger. Ja. Möchtest du, dass dein Optiker dir erklärt, warum eine Brille genau und so geschliffen werden muss und was weiß ich, wie das ist? Ja, vielleicht erklärt er dir noch, warum er die Punkte malt, damit du nämlich immer genau mittig, wenn der klar. Aber mehr musst du doch gar nicht wissen.
Nee, will ich auch mit den Punkten nicht wissen. Ich will, dass es funktioniert.
Ja? Das ist der Punkt, genau. Du willst, dass wenn du die Brille aufsetzt, ja, dass die richtig sitzt und dass du dann durchgucken kannst. Klar. Ja, und wenn du weißt, dass du zu den Menschen gehörst, die so gucken, dann musst du das, ne? Ja. Das ist der Punkt. Klar. Also ich denke, das sind so die beiden wirklich wichtigen Dinge, die man bei uns, glaube ich, auch mitnehmen kann. Feature-Fucking ist auch im technischen Vertrieb für den Arsch. Und zweitens, man kann bei uns Resilienz lernen. Resilienz gehört zum Job dazu. Ja.
Spannend.
So, und ehe wir jetzt ganz zum Ende kommen, zu den Schlussworten. Hast du noch Zeit für ein finales Statement? Warum ist mir völlig driss egal. Du kannst über Vertrieb erzählen, Philosophisches oder von mir aus auch Goethe zitieren. Du hast vor den Abschlussworten, vor dem Abschied hast du die letzten Worte mit einem Statement.
Soll ich den Erlkönig machen? Weil reite so spät.
Das ist mir völlig egal. Wenn du möchtest, mach den Erlkönig.
Nee, um Gottes Willen. Mache ich auf keinen Fall, musste ich in der 8. Klasse auswendig lernen, fand ich übelst kacke. Das werde ich auf keinen Fall hier machen.
Ich kenne den auch noch. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Das war den Erlkönig nicht.
Ja. Genau.
Ich finde, es gibt im Vertrieb, weißt du, da hast du viele Leute, die finde ich eigentlich nicht so toll. Und du hast aber auch ganz, ganz viele Leute, die gehen an einen sehr, sehr harten Job jeden Tag ran mit einfach mit einer gewissen Ehrlichkeit. Ja, die sind authentisch, sind einfach herzlich und die sind am Ende des Tages menschlich. Und ich würde mir wünschen, dass der Vertrieb so ein bisschen sein Schmuddel-Image verliert durch die ganzen Pushy-Verkäufer und sukzessive immer weiter ersetzt wird durch Leute, die eben ein bisschen entspannter unterwegs sind, im Sinne von ein bisschen herzlicher und ein bisschen menschlicher.
Ja, so ein anderer Moralkodex, nenne ich es mal einfach.
Ja, absolut.
Ja, das waren schöne quasi letzte Worte. Denn ich danke dir, dass du da warst. Ich hatte echt viel Spaß. Ich glaube, die Leute, die jetzt hier hören, beziehungsweise, wie war es, Future 2, ne, die das gehört haben werden, wenn es dann ist. Die werden, glaube ich, eine Menge auch Spaß mit uns gehabt haben. Ich danke dir für deine Zeit. Euch allen da draußen, den Danny kann man bei LinkedIn natürlich finden, richtig? Wir packen dich in die Shownotes. Safe. Wie gesagt, Unfuck Sales, wirklich Empfehlung, auch da den Podcast. Dankeschön. Habt ihr eine gute Zeit, macht was draus und Glück auf.
Glück auf.